Also klar, da kommt jetzt erstmal der Grund, warum das ab 18 ist.
Ich möchte ein Eisbär sein.
Das ist schon geil.
Nein!
Na, 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 na.
Bist du bescheuert? Auf keinen Fall.
Ich glaube, die Maxi-Single, die habe ich tatsächlich.
So ein Null-Bock-Touch.
Null-Bock zu hören, weißt du.
Danke, nein, wir hören rein. Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge 8.
Mein Name ist Eckhard Maronde.
Und mein Name ist Alex Klug. Und Eckhard, welches Thema haben wir heute?
Wir sprechen heute über One-Hit-Wonder der 80er-Jahre. Und da gibt es natürlich einige. Und wir sprechen nicht über alle, das ist klar. Wir wollen nicht die Sendung ins Unendliche ziehen. Über wie viel sprechen wir?
Jeder,
oder über welche?
Ja, über welche werden wir sehen. Also jeder von uns hat sich 3 Stück ausgesucht und wir werden die jetzt mal einander vorstellen. Und du hast gerade schon...
Wir wissen es noch nicht.
Wir wissen es noch nicht, genau. Und du hast gerade, kurz bevor wir Aufnahme gedrückt haben, nochmal einen Artikel durchgelesen. Damit hast du mir schon eine Idee vorweggenommen, die ich machen wollte. Ich dachte nämlich, spielen ein bisschen das Wikipedia-Spiel. Das heißt, wir lesen jetzt dann von der Band, dem Künstler, der Künstlerin, die Wikipedia, keine Ahnung, ersten 5, 6 irgendwas Absätze oder je nachdem einfach
ohne
so.
Namen,
ohne aber. Namen, genau. Oder einfach so lange, bis der andere es errät, aber das könnte in meinem Fall vielleicht zu lange dauern.
Okay,
und zwar,
das ist gar nicht schlecht.
Willst du mal starten? Du warst ja schon dran eben. Wie wär's?
Ja, ich gehe aber auf die deutsche Wikipedia, die ist natürlich auch sehr, sehr, sehr nett formuliert. Also fangen wir mal an. XY ist eine britische Popsängerin, Fotomodell und Schauspielerin. Damit fängt's an. Mhm. Leben. Erste Bekanntheit erlangte sie, als sie sich im Alter von 16 Jahren den Lesern der britischen Tageszeitung The Sun als das Mädchen von Seite 3 oben ohne präsentierte.
Das ging mit 16 damals?
Bei The Sun auf jeden Fall, ja.
Okay.
Ja. Sie wurde in den darauffolgenden Jahren eines der bekanntesten Pin-Up-Girls Großbritanniens, vor allem deshalb, weil sie über eine ausgesprochen große und natürliche Oberweite verfügte. Also es ist wirklich sehr genießerisch geschrieben hier in der deutschen Wikipedia. 1983 ließ sie sich ihre Brüste für $500,000 versichern. Alex, bitte.
Die hat auch gesungen.
Du hast keine Ahnung, ne? Du weißt wirklich nicht, um wen es geht.
Die dann auch gesungen hat.
Okay, es geht weiter. 1986 erschien auf mehreren Plattformen das Computerspiel Strip Poker, das Monochromfotos von XYZ enthielt.
Was?
Später erlangte sie auch als Sängerin Bekanntheit. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Alex, du weißt aber immer noch nicht, um wen es hier handelt.
Ich würde mich auch mal interessieren, ist das Erste, wofür man sie kennen sollte, denn eigentlich schon die Musik oder ist das jetzt irgendjemand, ja, weil ich meine, mittlerweile hat ja jeder B-Promi gefühlt eine Gesangskarriere auch so, spätestens zur nächsten Fußball-EM, aber
ja, vielleicht war sie da einfach auch das, wie nennt man das, das Vorbild oder Role Model oder wie auch immer.
Ja, machen wir da.
Das heißt, genau, sie ist erst bekannt geworden halt als Pin-Up-Girl und hat dann aber auch einen großen Hit gehabt.
Ja, lies, bitte.
Und zwar ihre erste Single, Touch Me, I Want Your Body, wurde im Frühjahr 1986 ein Hit.
Samantha Fox.
Genau.
Hey, ja, Wahnsinn.
Du kennst dich aus.
Ja, und wir haben also Touch Me, I Want Your Body als den One-Hit-Eckard, ist das richtig?
Ich würde sagen, ja. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, aber sie hat doch hinterher noch Singles gehabt, die waren doch auch gar nicht so unerfolgreich. Aber wenn man jetzt einfach mal zurückblickt, an was würde man sich bei Samantha Fox erinnern? Es sind natürlich, wenn man jetzt nicht The Sun damals gekauft hat oder irgendwelche Pin-Up-Kalender, es ist dann natürlich wirklich so eine Single. Touch Me, I Want Your Body.
Und dann direkt die Debüt-Single, wa?
Das konnte man damals schon sagen.
Das konnte man damals sagen. Warum hast du dir das ausgesucht? Was verbindest du mit dem Lied?
Es war ein großer Hit auf jeden Fall. Es war 1986 ein großer Hit. Und ich erinnere mich halt, Sam Fox war natürlich schon irgendwie ein großer Name damals. Aber wie gesagt, ich erinnere mich einfach nicht an andere Dinge, die sie gemacht hat. Ja, natürlich schon. Nicht? Ich bin ja auch Bravo-Leser. Nein,
ja, also wir haben ja gar nicht, wir haben ja vorher gar nicht gesagt, nehmen wir jetzt One and Wonder, die wir gut finden oder die wir nervig finden oder die uns völlig egal sind oder sonst was. Aber wir sind jetzt hier in der Kategorie, findest du gut?
Wir sind jetzt hier in der Kategorie von erinnere ich mich dran und danach kam irgendwie gar nichts mehr, so in meiner Wahrnehmung. Und nein, ja doch, das kann man gut finden auf jeden Fall. Ich fand es damals, es lief einfach so mit. Also ich fand es natürlich mega toll und ich habe jetzt aber auch nicht ausgeschaltet, sondern ich habe das schon irgendwie so ein bisschen, ja. Also ich habe mir die Single nicht gekauft, auch das Album nicht und ich habe mir auch keinen Pin-Up-Kalender gekauft und auch nicht irgendwelche alten Ausgaben von The Sun. Also das war nicht nötig. Ja, yeah, so war das.
Aber wenn du es heute hörst, fühlst du dich, ja, wieder jung sage ich jetzt nicht, aber du schon, fühlst dich, das ist einfach die Zeit.
Ja, es ist schon so ein rockiger Pop-Song, nicht? Also schon mit einer wirklich ausgesprochen großartigen Botschaft. Ja, was soll man sagen? Also es ist einfach ein großer Hit gewesen und
inhaltlich ja quasi fast schon die Schwester-Single zu Relax von Frankie, was wir in der letzten Folge hatten.
Natürlich, ja.
Dann hören wir doch mal rein, oder? Samantha Fox mit Touch Me, I Want Your Body in der Playlist. Das war Touch Me von Samantha Fox und ich muss sagen, so ein großer stimmlicher Unterschied zu Thomas Anders besteht da jetzt ja gar nicht unbedingt.
Wer singt denn besser? Thomas Anders.
Ich weiß ja, da müsste ich mir aktuelle Live-Versionen angucken. So, wenn ich jetzt die beiden Songs so vergleichen würde, würde ich wahrscheinlich behaupten, so Over Modern Talking wurde bestimmt mehr nachgezogen, aber keine Ahnung, dass Thomas Anders es live kann, wissen Hörer dieses Podcasts ja dank mir schon zur Genüge.
Sehr, sehr gut, ja.
So.
Ja, und Sam Fox, das muss man auch sagen, sie hat ihre Karriere, ihre musikalische Karriere tatsächlich auch ohne Stock Aitken Waterman begonnen. Das kam erst später dann. Das heißt also, Touch Me, I Want Your Body. Wenn das jetzt ein Hinderungsgrund gewesen wäre, dass Stock Aitken Waterman da mitgemacht haben. Nein, haben sie nicht. Alex, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja auch irgendwie, du hast dir wilde Sachen ausgesucht. One-Hit-Wonder der 80er Jahre.
Ich fange an. Also eigentlich müsstest du es jetzt, bevor ich hier jetzt in die Geschichte einsteige, eigentlich müsstest du es aus den ersten beiden Sätzen hinkriegen. Zumal es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt wurde in der Vorbereitung dieser Folge.
Ich bin gespannt.
War eine Schweizer Musikgruppe der frühen 80er Jahre.
Nein,
tatsächlich. Nein! Sie gehörte zu den Wegbereitern der neuen deutschen Welle. Mit ihrem größten Hit gelang der Gruppe der Einzug in die österreichischen und deutschen Charts.
Was soll das denn sein? Schweizer Gruppe? Ich habe keine Ahnung. Gab's sowas überhaupt?
Sowas gab's. Die Geschichte ist natürlich jetzt ein bisschen trocken, aber wir machen das jetzt.
Ein bisschen weiter, komm.
Ende 1979 verließen Marco Repetto, Schlagzeug, und GT am Bass oder GT die Punkband Gleams, um sich zusammen mit Martin Eicher, Gitarre, Gesang, musikalisch neu auszurichten. Martin Tinu hatte Gleams bereits in ihrer Single Mental unterstützt. Anfang März 1980 gab sie ihr erstes Konzert als im Club Specks in Bern. Martins Bruder Stefan Eicher, Max Kleiner und Claudine Chirac ergänzten die Gruppe temporär bei Live-Auftritten und Plattenaufnahmen. Bekannt wurde durch die beiden Stücke und Raum, den ich nicht kenne, welche sie für das 1980 erschienene Kompilationsalbum diverser Bands Swiss Wave, The Album, aufnahm. Traf das Lebensgefühl der damaligen Zeit und bekam Radio-Airplay in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Stück wurde als Single.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Dann mach es doch, wie ich es eben bei Samantha Fox gemacht habe, wenn man sich nicht blamieren will. Ist es spätestens, wenn es einem selber zu peinlich wird, googelt man das und sagt dann wissend: Ah, Samantha Fox! Nein, das macht man natürlich nicht, sorry.
Nein, natürlich nicht.
Also ich finde es geil, dass es wirklich das Lebensgefühl trifft.
Aber offensichtlich nicht mein Lebensgefühl.
Richtig. Nein, keine ich verstehe auch nicht, wo der Text das Lebensgefühl trifft. Ich gehe aber auch gerade, also ich glaube, der komplette weitere Verlauf würde nicht viel bringen. Es gab die Band für 2 Jahre. Oh. Es geht um die Band Grauzone.
Ach. Das waren Schweizer.
Was dachtest
Nein. du? Nein. Nein. Ja, keine Ahnung. Eisbär. Und es geht natürlich um Eisbär, ganz klar.
Es geht um einen Eisbär und das hat damals das Lebensgefühl getroffen. Ich meine, so viel mehr gibt das ganze Text sich ja eigentlich auch gar nicht mehr her. Ne?
Also bitte, wie geht der Text? Eisbär?
Am Anfang mindestens
viermal Eisbär. Ich will ein oder kein Eisbär sein?
Ein. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Ich möchte ein Eisbär sein, alles wäre so klar. Alles
wunderbar.
Alles wäre so klar. Was daran Lebensgefühl ist, ich könnte jetzt wieder versuchen, das irgendwie auf den Kalten Krieg, weil ne, Eis und kalt und so zu münzen, aber ich glaube, das wäre doch
Oder vielleicht an das Heranwachsen, an das Pubertäre, die Adoleszenz,
bitte genau. Irgendwas. Es wäre, ich möchte ein Eis für seinen kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Und dann, das kommt viermal alles, dann noch viermal Eisbären müssen die weinen, viermal und dann ist es eigentlich auch vorbei. Also wenn sich jemand mit dem Lebensgefühl, das hinter diesem Song steckt, auskennt, bitte, bitte Kommentare, bitte Facebook, Instagram, also mich interessiert es wirklich brennend. Aber so war
es. Ja, aber es war vielleicht die Null-Bock-Generation, die es ja gab, bis Udo Lindenberg ein Machtwort gesprochen hatte. Hm. Ey, Leute, lass doch mal dieses Null-Bock-Gerede und so weiter. Also es gab das schon, nicht? Jugendarbeitslosigkeit
und so weiter.
Das kam ja so auf und vielleicht hat das damit zu tun. Ich war damals zu jung, ich musste noch nicht arbeiten, obwohl es war knapp davor.
Also ich wollte gerade fragen, das ist ja wirklich, die Single ist von 81, also doch noch sehr früh. Andererseits, wo wir jetzt übrigens auch bei Null Bock sind, der Gesang oder die Ich habe dich stumm geschaltet. Ich finde, das könnten wir drin lassen. Ich habe dich aus Versehen, gerade wollte ich unser Zoom-Fenster verschieben und habe dich stumm geschaltet. Kannst du das jetzt wieder? hallo!
Ja, da bin ich doch wieder.
Großartig, ja. Großer, fetter Button, stumm schalten, das wollte mir irgendwas sagen.
Mann.
Grauzone, frühe 80er. Der Gesang hat tatsächlich für mich so einen Null-Bock-Touch. Also der Gesang hat für mich eigentlich auch schon einen Kraftwerk-Touch. Steile These. Den hört man ja woanders immer nur instrumental raus. Hier aber finde ich wirklich diesen Ich möchte ein Eisbär sein. Es ist von der begeisterten Intonation her, geht das schon in die Ecke.
Einzig inhaltlich hätte es dann zu Kraftwerk nicht gepasst. Es sei denn, der Eisbär wäre dann auch irgendeine Maschine gewesen. Oder
ja, aber irgendwie so ein Polaralbum.
Oder
irgendwie so über die
Bohrungen
in der Arktis.
Oder?
Geil, fände ich gut. Was ist so deine erste Erinnerung? Oder wann ist dir das so gefühlt begegnet? So auch doch schon in der Zeit auch? Oder jetzt erst in deiner späteren
Beschäftigung? Ich glaube, ein bisschen später. Also ich würde ja immer sagen, dass ich mit der NDW, also mit der Neuen Deutschen Welle aufgewachsen bin. Aber eigentlich war da mein, ich sag jetzt mal, Erweckungserlebnis Trio mit Da. Und das war wahrscheinlich so ein Tick später. Also das heißt, Eisbär, Grauzone, das
Da ist
das 82,
ja.
82, ja. Und Eisbär, das habe ich vielleicht mal gehört, aber ich fand es garantiert nicht toll. Also,
wie findest du es heute?
Null Bock zu hören, weißt du. Ich finde es, es gehört irgendwie dazu, aber jetzt mal ganz ehrlich, musikalisch ist das doch eher mal, wenn du auch an das Solo vielleicht denkst, wie findest du das denn?
Ich mag das Plätschernde daran, glaube ich, irgendwie. Null Bock, es ist, ich will es nicht sagen, maschinell, um jetzt diese Kraftwerkkurve zu kriegen, aber es ist so, es rudert so durch, was ich komplett fantastisch finde, meinte ich ja schon mal, ist das ganz am Ende. Also ich habe jetzt halt die ganz normale Single, ich glaube, es gibt aber auch keine deutlich längere Version. Dann ganz am Ende setzt halt noch so ein Saxophon-Solo ein, was aber sofort, also so ein super schiefes Saxophon-Solo auch, was dann aber auch wieder sofort ausfadet. Und ich, also keine Ahnung, ich finde es, da steckt wahrscheinlich wieder so ein bisschen so eine Gesamtfaszination hinter. Ne? Also ich meine, irgendwie von den Leuten, einer ist, ein Mitglied ist Techno-DJ geworden, einer, der aber auf dem Song nicht zu hören ist, der Bruder des Sängers, also Stefan Eicher, ist tatsächlich jetzt noch relativ in der Schweiz erfolgreicher Chansonnier oder Songwriter, aber ansonsten ist halt irgendwie, ne, Grauzone war danach weg, hatten ein Album und irgendwie ist es so, da ist der Hit.
Es hatte Gründe jetzt, auf jeden Fall.
Das ist hart gesagt. Aber nein, ich meine, da ist halt der Hit und da steht dann halt hier, das war ein Wegbereiter für die Neue Deutsche Welle. Da haben sich viele Leute drauf bezogen und dann kam aber auch nichts mehr. Und ich finde irgendwie dieses, das fängt auch mit so einem Synthesizer-Wind-Sound an, weißt du, dass das so den Polarwind oder so irgendwie simulieren soll. Und ich finde es ein Gefühl. Muss ich ehrlich sagen, das seht.
Ja, jetzt ist natürlich auch so mit der Neuen Deutschen Welle, wir werden da sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Im Grunde genommen war das ja auch so ein zusammenfassender Marketingbegriff und irgendwann hatte sich das dann auch so totgeritten. Nicht? Also dann fingen halt die Bands doch an, irgendwie Englisch zu singen und viele haben sich dann auch aufgelöst oder umbenannt oder was auch immer. Und da ist dann halt vielleicht, wie heißen sie, Grauzone. Und die sind dann vielleicht auch einfach, hatten vielleicht keine Lust mehr oder hatten keine Lust, sich vereinnahmen zu lassen. Wir wissen es einfach.
Aber haben natürlich auch 82 dann erstmal auch mal eine englischsprachige Version vom Song aufgenommen, wie du schon sagst. Es musste Iceberg, natürlich sein.
Nein, Ice Bear.
Richtig. Ich finde das Cover auch, das Albumcover ist auch, okay. Ich finde es großartig. Bevor wir reinhören, noch eine Sache. Der Song wurde gecovert von Laibach.
Wirklich wahr.
Wirklich wahr. Da
die
kennst du dich
einige
doch ein
Sachen bisschen
ja. aus. Ne? Ja, ich wollte schon
also
sagen.
Also Laibach.
Klar, natürlich, eine meiner liebsten Bands, slowenische Art Rock Band, Industrial Art Pop, wie auch immer. Da, wo Rammstein eigentlich alles geklaut haben, außer halt das übertrieben militaristische. Also das heißt, die kommen ja aus Slowenien, haben da eigentlich doppelt 82 gegründet und Slowenien ja, gab es damals noch nicht. Sondern es war ja
Eckart, ich rede unglaublichen Müll, aber unglaublichen Müll, den wir auf jeden Fall drin lassen müssen, denn ich verwechsel das gerade mit dem nächsten Song, den ich habe. Leider haben Laibach nicht Eisberg gecovert. Ich rede scheiße. Aber wir sollten eine Petition starten, Boys of Summer, dafür, dass die das jetzt machen. Denn ich glaube, alle würden gewinnen dabei. Aber es war der falsche Song. Ich klicke mich jetzt hier nochmal so rum und dachte mir, ja, irgendwie kommt ja doch nichts. Insofern, danke, nein, wir hören rein in die Playlist. Grauzone mit Eisbär. Okay, wir sind zurück nach Grauzone von Eisbär und ich muss sagen, doch. Die Single-Version, die ich besitze, die 7 Zoll, ist gekürzt. Es ist doch ein volles Saxophon-Solo drin, was dann aber ausfadet, was aber vielleicht besser so ist, gebe ich auch offen zu.
Ja, wobei, du hast mich jetzt damit wirklich geködert. Also so schlecht ist es gar nicht. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr, irgendwie auch punkig noch oder postpunkig halt. Ne? Also
was nicht so schlecht? Das Saxophon-Solo ist nicht so schlecht oder das Ganze ist nicht so schlecht?
Das Ganze ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Also ja, du hast mich überzeugt. Danke, Alex.
Ehrlich wahr?
Ja, wirklich wahr.
Ja, ich finde wirklich diese Zwischeneinwürfe.
So, jetzt aber
sind ja,
Flieger, grüß mir die Sonne, also bitte.
Ja. Aber diese Zwischeneinwürfe sind halt wirklich schon so auch so Industrial-Blaupause irgendwie so. Das ist ja wirklich furchtbarer Krach von Gitarre und Synthesizer dann gleichzeitig. Und ich muss ja nochmal sagen, nein, wie du sagst, es ist wirklich, ja, es ist halt wirklich noch mehr die Post-Punk-Zeit und der Gesang auch so. Es ist nur dieses Intro mit dem Eisbär. Oh, das ist so Kraftwerkmäßig, wie er eigentlich singt, ist ja schon mehr, ist ja dann doch vielleicht eher so Fehlfarben oder so fast schon. Oder ist zu gewagt?
Ja, es ist schon so ein bisschen punkig. Also da geht es ja nicht darum, irgendwie einen Ton zu treffen, sondern eher im Gegenteil, darum zu verstören oder irgendwie anzuecken oder ja, wie auch immer. Ne?
Also ich finde eigentlich ist doch von, wie gesagt, von diesem sehr langen Rausche-Wind-Intro über das einsetzende Ding bis zu dem, ich finde, es ist viel drin und irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie ist das so, dass eigentlich ist es das ganze Vermächtnis der Band, aber es reicht.
Ja.
Eckart, wollen wir zum nächsten Song?
Ja, gerne. Also, ich habe noch einen Song rausgesucht, noch einen One-Hit-Wonder der 80er, das kann man so sagen, auch wenn die Band, aber nein, ich soll ja erstmal die Wikipedia vorlesen, die deutsche, so ist es. Später nur ist eine britische Band, die eine Mischung aus New Wave, Northern Soul und keltischem Folk spielt und ihre größten Erfolge Anfang der 80er Jahre zu verzeichnen hatte. Jetzt kommt die Bandgeschichte, die ist ein bisschen langatmig, ehrlich gesagt.
Celtic Folk.
Kevin Rowland und Kevin L. Archer gründeten die Band 1978 in Birmingham. In der ursprünglichen Besetzung mit Big Jim Paterson, Posaune, Geoff G.B., J.B. Blythe, Saxophon, Steve Babyface, Spooner, Altsaxophon, Pete Saunders, Keyboard, Pete Williams, Bass und Bobby Jr. Ward, Schlagzeug, nahm die Band 1979 ihre erste Single Dance Stance auf. Während dieses Stück nur Platz 40 in den britischen Charts erreichte, wurde die zweite Single Gino, ein Song über Gino Washington, 1980 ein Nummer 1 Hit. Aber um den geht es jetzt gar nicht.
Ich würde sagen, wenn ich den schon nicht kenne, oh Gott.
Es ging ja noch weiter und an der Aufnahme wirkten die neuen Bandmitglieder Andy Leek, Keyboard und Andy Stalker, Grocord, Schlagzeug mit. Das ist schon sehr interessant. Auf jeden Fall, Alex, du hast keine Ahnung, um wen es sich handelt.
Absolut keine Ahnung, nein.
Jetzt aber vielleicht. Das erste Album Searching for the Young Soul Rebels war 1980 ein großer Erfolg. Um wen handelt es sich? Du weißt es immer noch nicht.
Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß, dass daher Jan Delay, über den wir auch schon mal sprachen, der übrigens letzten Freitag das Album rausgebracht hat, dass der daher den Titel seines Debütalbums Searching for the Young Soul Rebels abgeleitet hat.
Genial.
Aber denkst du, ich komme drauf? Nee.
Es sind die, soll ich sagen, soll ich es auflösen?
Ja.
Dexys Midnight Runner. Dexys Midnight Runners. Und der Song ist Come on Eileen. Also nicht Gino, sondern Come on Eileen. Der war nämlich noch ein größerer Hit und rückblickend würde man sich eigentlich immer nur an Come on Eileen erinnern.
Jetzt hast du die Chance, jemandem, der natürlich nur so tut, dass er aber keine Ahnung hätte, worum es geht, nämlich mir zu erklären, was das ist.
Was das ist? Eine Single, ein Song? Alex, bitte, ein bisschen konkreter.
Ja, wollen wir vielleicht mal die Playlist vorziehen, dass er sich erstmal reinhören kann,
dann wieder natürlich irgendwas im Kopf
zu haben.
Du hast überhaupt keine Ahnung,
worum es geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir hören
davon rein, aber jede Menge, okay.
Richtig, wo hören wir rein, Eckart, in?
Wir hören rein in die Originalsingle Come on Eileen von Dexys Midnight Runners.
Ja, natürlich, das haben wir nach 2 Sekunden klar, aber es ist mein übliches, langjähriges 80er-Problem, dem ich ja mit diesem Podcast versuche entgegenzuwirken, diese Sachen, die man kennt, auch mal mit einem Titel und einer Band zu versehen, was jetzt wieder mal geschehen ist. Ja, hat gedauert.
Schön, ja, also das heißt, Boys of Summer, der 80er-Podcast, hat seinen Bildungsauftrag für heute auf jeden Fall erfüllt.
Für mich
jeden Fall. Ist das denn so ein typisches 80er-Jahre-Lied? Was würdest du sagen? Du hast es jetzt ja gehört und du hast dich dran erinnert und irgendwie ist es ja, ich weiß nicht, es kommen ja keine Synthesizer vor und es ist doch schon so ein bisschen ungewöhnlich, oder?
Ich überlege gerade, wenn du mich jetzt hättest raten, also ich muss sagen, mich hat erstmal das ganze Celtic Folk, was du eben gesagt hast, komplett verwirrt, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich instrumental mal ein bisschen mehr gehört gerade. Ich denke, wenn ich es hätte in Jahrzehnt einordnen müssen, ja, doch, ich denke, ich hätte schon da eingeordnet. Das ist halt mehr dieses, gerade auch durch die Bläser, es ist halt mehr diese 80er-Ecke, wo irgendwie auch die 80er-Sachen von Madness mit Our House oder drinsteckt.
Genau.
Ne?
Also es ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, auch als Song, nicht? Weil du hast halt, du hast einmal diese Tempoänderung ständig drin und du hast dann aber auch eine Änderung der Tonart, also drei Stück insgesamt. Also du hast halt im Intro, dann bist bei F-Dur, dann geht's auf C-Dur und dann auf D-Dur und es ist natürlich schon, ja, es ist irgendwie so ein ungewöhnliches Stück, aber es ist natürlich auch für die Band vielleicht, also ich kenne die Alben tatsächlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann halt irgendwie so einen Nachfolgesong noch bringen musst, wobei sie hatten ja vorher noch andere Hits, aber trotzdem, irgendwie ist das
aber
schwierig.
Aber das ist klar, ne? der über allem anderen steht.
Das ist schon echt schwierig dann irgendwie. Woran werden sich die Leute dann erinnern? Es ist dann natürlich irgendwie dieses Single und wenn du dann halt irgendwie versuchst, das zu kopieren, das wird nicht klappen. Wenn du versuchst, irgendwas anders zu machen, dann ja.
Das ist ja auch Fluch und Segen. Du kannst ja auch als Wanted Wonder, und da müssen wir wahrscheinlich den Episodentitel hier ein bisschen aufweichen, kannst du ja auch angesehen werden, nur wenn du einen Song hast, der erfolgreicher als alles andere ist. Also ich teile die Definition nicht, aber ich habe natürlich vor der Folge mich durchgekriegt, irgendwie die besten 80er Wanted Wonder.
Ja.
Da waren Listen, das packst du nicht, was da steht, da stehen Pet Shop Boys drin.
Ja, genau, die habe ich auch gesehen.
Also, da steht dann West End Girls vom Wanted Wonder Pet Shop Boys und man denkt so, ja, was ist los? Oder Yellow war drin oder eben auch Madness irgendwie. Ich denke mir, Leute, nicht euer Ernst. Und wahrscheinlich ist das hier genauso ein Beispiel, aber ja, für mich jetzt, der ja nicht mal den Bandnamen wusste, ist es natürlich irgendwie so, ach, das sind die mit dem Lied.
Mit dem einen Lied, genau, ja. Und so ist es eben. Ne? Also wir machen hier jetzt ja keine wissenschaftliche Arbeit raus, sondern woran erinnern sich die Leute ja an das eine Lied. Ja. Und vielleicht ist es natürlich auch mal eine gute Gelegenheit, in die anderen Singles reinzuhören.
Aber du, diese andere Nummer 1 Single, da kanntest du jetzt auch gerade nicht, nein?
Nein, Nein.
Ha.
Aber das ist ja das Schöne hier mit dem Podcast. Also man lernt immer wieder neue Sachen kennen. Also das geht mir auch so. Und es geht mir auch so, dass ich dann auch Sachen reflektiere oder mir dann überlege, so, ja, Moment, ich hatte da eine Meinung zu, warum eigentlich? Und warum ist das so? Und
manchmal muss man eine Meinung einfach mal ins Internet rausschreien, so wie genau. Wir, um sie endlich mal zu hinterfragen. Genau.
Wunderbar.
Nein, ja. Man lernt schöne Sachen kennen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier auch in den Streamingdienst meiner Wahl, was weder Spotify noch Apple Music ist.
Was gibt's da? Eine Karaoke-Version?
Nee, die Karaoke-Version, du hast es ja gesehen, nee, besser ist ja noch Tanze Eileen von Frank Zander irgendwie. Also da ist jetzt schon, da rutscht die Maus jetzt fast schon auf, das war nicht in die Playlist packen. Aber bevor es soweit kommen kann, möchtest du noch was sagen zu Come on Eileen oder wollen wir weitermachen?
Ja, wir haben natürlich eine gute Möglichkeit. Also ich hatte ja gerade eben schon vorgelesen, das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, die Band gibt's immer noch. Also das heißt, sie hatten mal irgendwie von 86 bis, lass mich lügen, von 86 bis 2003 haben sie eine Pause gemacht, aber es gibt sie immer noch. Das heißt also, wenn jetzt Corona vorbei ist und es wieder Live-Auftritte gibt, wir sollten uns das mal angucken.
Ja, ich würde mich freuen, wenn sowas auch dann dazu käme, zu die 80er Live oder so, zu diesen gemischten Konzerten, wo man dann eben den Top-Hit plus aber eben noch 3-4 andere Sachen.
Das würde dir reichen dann.
Okay. War da eigentlich bei dieser großartigen, die 80er Live-Show, die ja jetzt Ende dieses Jahres stattfinden soll, weil ich noch nicht so glaube, war auch Samantha Fox, stimmt das?
Wirklich, ja.
Oder? Leute, hier, der neue Kategorie, ab jetzt jede Woche immer das gleiche, der Boys of Summer Veranstaltungstipp, die 80er live.
In Düsseldorf.
In Düsseldorf.
In der, wie heißt die Halle, nicht mehr Mitsubishi, sonst was Halle?
Nein, das war auch nie die Mitsubishi, das ist die Merkur-Spielarena. Davor natürlich. Ist Pri-Arena, davor LTU-Arena.
Okay.
Mitsubishi, es war früher Philips-Halle.
Das war die Philips-Halle, okay, gut.
So, am 13.11., ja, schaut mal rein, auch mit Samantha Fox und vielen weiteren Leuten, die wir schon kennengelernt haben. Ach ey, ich freue mich, hör mal. Wollen wir weitermachen?
Ja, wir machen weiter. Ich freue mich schon auf das nächste One-Hit-Wonder der 80er. Alex, was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne diese Spannung auflösen, die jetzt allerspätestens seit meinem kleinen Leibach-Fehler besteht. vielleicht können wir ja beide unseren nächsten Punkt vorlesen und wir öffnen uns jetzt den Wikipedia-Artikel der Gruppe und dann lesen wir immer ein Wort im Wechsel vor und dann gucken wir mal, ob ein zusammenhängender Text rauskommt, ob wir eventuell aus Versehen dasselbe haben. Hast du offen?
Moment.
Und, ich freue mich, wenn es was anderes ist, dann kommt nämlich was richtig Schönes raus.
Okay, bitte.
Achso, ja, darf ich Ihnen sagen, erstes Wort.
Ist.
Eine.
Österreichische.
Rockband.
Aus.
Judendorf.
In.
Der.
Steiermark.
Ja, ich glaube, das kann man zählen lassen. Es geht offenkundig um die Band,
na, 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 na,
die bei Wikipedia tatsächlich schon mit einer geplanten Auflösung vermerkt ist. Wo gibt's denn sowas? Sie planen sich, am 21. Dezember 2021 aufzulösen. Und zwar Opus. Es geht natürlich um Life is Life. Wir sind nicht in der Schweiz diesmal, wir sind jetzt in Österreich.
Richtig, das war eben auch mein Fauxpas, weil bei Grauzone oder beziehungsweise als du sagtest, irgendwie Opus, da hatte ich die jetzt in die Schweiz tatsächlich verlegt für kurze Zeit. Aber sie kommen natürlich aus Österreich und sie kommen es immer noch bis zum 21. Dezember.
Sie kommen bis dahin immer noch und dann siedeln, dann werden sie, wie heißt das, heimatberechtigt in der Schweiz, genau.
Verewigt hieß das bei den Römern, ja.
Ja, Eckart.
Sollen wir erstmal rein? Nein, wir hören nicht rein.
Wir sollten ganz zum Schluss, ich wollte es jetzt auch bewusst halt nicht ans Ende packen, damit die Leute nicht mit dem Ohrwurm rausgehen, sondern hoffentlich mit was Besserem.
Ja.
Besser.
Also, Life is Life ist natürlich die Mutter aller Mitklatschhirmenden, das kann man ja so sagen, oder? Alex.
Ja, und die irgendwas? Mutter aller Ohrwürmer, die man nicht haben will irgendwie, weil es ist ja, also, nee, man kann ja jetzt auch wieder, also, Modern Talking am Arsch irgendwie so. Es ist ja nichts klebt so fest, weil es ist ja so wenig auch.
Das reicht. Und der Rhythmus ja, ne? Natürlich, ja.
Und der Rhythmus.
Ja.
Also, die Aufnahme, die wir alle kennen von Life is Life, ist auch eine Live-Aufnahme.
Ach.
Wo natürlich, ja tatsächlich, die ganz generell bekannte Und es ist natürlich so, dass dadurch mit diesen Gesangschören vom Publikum auch gut funktioniert. Und ich finde tatsächlich schon, das ganze Lied klingt halt eigentlich auch nur wie so ein Ausschnitt aus so einem Mitklatsch-Mitsing-Part von einem Konzert. Du hast halt die ganze Zeit diese, ja. Dass der Schlagzeuger die beiden Füße durch den Bassdrum und Hi-Hat wechselt, irgendwie so. Pf, tsch, pf, tsch, pf, tsch, pf. Und dann ist so, dass du dem Publikum wieder, wie heißt das, Call and Response?
Response,
oder so.
Genau, ja. Aber man muss natürlich schon dem Ganzen zugute halten, dass es ja eigentlich, also es steckt ja schon eine Idee dahinter. Also eigentlich, also ich hatte jetzt auch mal geguckt, der Song läuft ja quasi unter dem Stil Reggae. Aber da haben die dann halt wirklich so einen brutalen Mitklatsch oder so einen Stampfrhythmus drunter gelegt. Also irgendwie haben sie ja doch irgendwie was erschaffen, was vorher nicht da war vielleicht.
Also ich glaube, ja, die Frage ist, ich glaube, es ist wahrscheinlich die Mischung aus dem Rhythmus und der Melodie. Also generell würde ich sagen, ja, die Melodie ist es, die danach läuft, aber du hast ja sowohl den Ohrwurm als auch, dass du halt mitklatschen willst.
Irgendwie. Naja, natürlich. Und ich meine, der Song, der hat natürlich bis heute überlebt in Fußballstadien, in allen Arenen dieser Welt, beim Eishockey, was auch immer. Es wird eingespielt oder es wird von den Fans so intoniert. Also da haben sich natürlich die Musiker schon ein Denkmal gesetzt. Und ob man dieses Denkmal natürlich so im Ohr haben möchte, sei mal dahingestellt. Aber ja.
Aber es ist bei allen negativ konnotiert erstmal. Also da
ja,
fällt
komischerweise,
es. Den, da
ja.
fällt es, egal, wer redet, schon anders als bei vielen anderen Sachen, wo hinterher irgendeine vermeintliche Genialität erkannt wurde, ist es hier schon. Ja, jeder hat das so ein bisschen als was Schlechtes, Schlimmes oder so, weil er wahrscheinlich immer einen furchtbaren Ohrwurm hatte im Kopf.
Ja, aber ich glaube, das war damals schon so. Also ich kann mich ja auch dran erinnern, irgendwie, das lief dann ja irgendwann bei Formel 1 oder was auch immer, wurde großer Hit und man konnte dem ja gar nicht entfliehen. Und man dachte sich damals schon so, boah, das ist schon eingängig, aber irgendwie ist das ja auch total stumpf und ich möchte das gar nicht hören eigentlich. Und überhaupt, ja, also.
Ja, du hörst es halt nicht einfach nur jedes Mal, wenn es bei Formel 1 gezeigt wird, sondern du hörst es halt danach auch noch stundenlang in deinem Kopf, ne?
Genau, ja. Ja, und die Frage ist dann natürlich auch, okay, die Band gibt es bis heute noch tatsächlich, also 73 gegründet bis heute, also fast, ich weiß nicht, 50 Jahre sind es ja fast.
Ist okay, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, kann man nur sagen. Aber die Band ist eigentlich nur für diesen einen Song bekannt und da kann man sich natürlich fragen, ja, warum ist das so? Aber die Antwort ist natürlich auch einfach, weil wofür hätten sie sonst bekannt sein sollen? Also was hätten sie anders bringen sollen, was sie bekannter hätte machen sollen? Und ich meine, nicht jede Band ist ja wie Queen, die dann halt irgendwie nicht nur eine Mitklatschhymne oder eine, ne, sondern zwei in ihrer Karriere veröffentlicht haben mit We Are the Champions und We Will Rock You.
Steile These. Ja,
wirklich,
aber auch,
das ist aber ja
auch
wirklich
sonst, ich weiß ja nicht, ob uns noch eine Queen-Folge bevorsteht, aber was da ja auch einfach enorm ist, ist, dass ja auch einfach jeder alleine Hits schreiben konnte von diesen vier Leuten. So, genau. Das ist ja wirklich. Aber zurück zu Live is Life. Also wir haben Coverversionen von.
Ja.
Also ich meine, da offenbart sich natürlich das Elend auch nochmal. Ich weiß nicht, ob es immer schlimmer wird. Wir haben Münchner Freiheit. DJ Ötzi featuring Hermes House Band, Money Mark, wir kennen ihn für Disco Pogo, JBO, also.
Das ist eher so deine Generation, ne? Also DJ Ötzi, den kennst du natürlich auch noch. Münchner Freiheit kennst du auch noch, oder?
Was? Münchner Freiheit?
Ja,
ja. Ja, ich meine, ohne dich ist er ja auch alles überlebt.
Na gut,
ne?
Okay.
Aber auch solange man Träume noch leben kann, natürlich.
So, aber du wolltest jetzt natürlich von den schlimmen Coverversionen zu einer guten kommen. Welche
Bitte
ist
schön.
Das?
Ja. Ja.
Das ist natürlich von Laibach, ne? Ganz klar.
Du kennst die Version auch.
Ja, sicher. Ich bin großer Laibach-Verehrer und Laibach, ne, slowenische Art-Rock, Art-Pop, Industrial-Band, Mutter von Rammstein sozusagen. Die haben sich des Titels, ich glaube, 1987 schon angenommen.
Ja, ich wollte mal sagen, recht schnell, ne? Drei Jahre, ist echt fix.
Und haben den Titel dann halt von so einer Mitklatsch-Hymne zu einer Mitstampf, ja, wie soll man sagen, sie haben den Song eigentlich mit so einem Marschrhythmus unterlegt, also dazu muss man halt die Geschichte oder den Hintergrund von Laibach kennen. Ja, sie legen halt so einen übertriebenen Militarismus an den Tag, also wirklich so übertrieben, dass man halt schon wieder drüber lachen kann, nicht? Also sie ziehen das im Grunde genommen sehr, sehr unernst natürlich, aber schon irgendwie ins Lächerliche. Dadurch, dass sie halt alles wirklich so völlig übertreiben und ja.
Dürfen dafür aber auch in Nordkorea spielen. Muss man mal sagen.
Mit The Sound of Music. Das hat natürlich Kim Jong-un wahrscheinlich persönlich gefreut.
Und ich gucke mir gerade die Setlist an vom 19. August 2015 und sie haben Life is Life wurde in Nordkorea gespielt.
Okay.
Live. Ey, Hammer. The Final Countdown übrigens auch. Großartig.
Also ich würde mal Folgendes vorschlagen, damit ihr auch einen schönen Eindruck bekommt, was man aus einem eigentlich schlimmen Lied Schönes machen kann, was auch Menschen in aller Welt begeistert. Wir hören einfach mal in die Version von Laibach rein. Life is Life.
So, wir sind zurück und haben einen kurzen Umweg über ein YouTube-Video genommen, in dem Laibach live in Nordkorea spielen. Allerdings nicht Life is Life oder Opus Dei, wie es hier heißt. Aber ja, Wahnsinn. Ich muss sagen, der Gesang ist nicht hundertprozentig mein Fall, aber so diese Bläsersätze,
ja,
das hat schon was.
Also es ist aber nicht stadiontauglich, oder?
Nichts ist so stadiontauglich wie das Original natürlich. Aber DJ Ötzi featuring Hermes Hausband, meine ich. Aber ja, einfach eine Faszination von Song. Man weiß gar nicht, da würde ich mir natürlich jetzt wirklich gerne einen Musikwissenschaftler anhören, der mir auseinandernimmt und sagt, wie konnte das passieren? Wie konnte das irgendwie. Was haben die anders gemacht als andere, dass dieses Lied so kleben bleibt? Aber ich glaube, es lebt irgendwie schon davon, dass es auch doch mit dieser gar nicht mal direkt so wahrnehmbaren Publikumsinteraktion ja auch entstanden ist einfach, ne? Dass man halt die Leute, also es, wie gesagt, das war auch irgendwie, das Tonband war schon voll und dann mussten sie nochmal das Lied nochmal spielen. Und das, man hört auch, wie das so reinfährt irgendwie, als ob es gerade als ob man gerade da wäre, ich weiß nicht. Ich habe noch als letzten Gedanken, wo ich gerade meinte, dass das live entstanden ist, wie sich so Dinge halt auch verselbstständigen eigentlich. Denn ich habe mich jetzt neulich nochmal mit frühen Bab-Alben beschäftigt und unter anderem dem ersten Live-Album. Und da gibt es halt auch eine Stelle, es gibt halt ein Lied vom allerersten Bab-Album, wo bis heute halt immer nach jeder Zeile immer Fragen so wow gesungen, vom Publikum gesungen, gerufen, sonst was wird. Und habe dann auch Tourtagebücher gelesen und es ist tatsächlich so, die haben auf diesem Live-Album eine Aufnahme drauf, wo das Publikum vor Ort das einfach anfing zu machen. Vielleicht hat das ein Typ angestimmt irgendwie. Das ist auf diesem Live-Album drauf und das haben die Leute in einer Stadt gemacht. Nachdem das auf dem Album drauf ist, machen das alle seit 30, 40 Jahren.
Ja.
Wird bei diesem Lied jedes Mal oh, gesungen. Weil eventuell ein Besoffener im Publikum stand und das mitgemacht hat.
Das ist natürlich für mich als Kulturwissenschaftler besonders interessant. Ja, Wahnsinn, dass sowas funktioniert.
Vielleicht, jetzt ist die Frage, stand exakt der gleiche Typ eventuell auch bei Opus damals im Stadion und hat
einfach mal mitgeklatscht.
Na, 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 gesungen.
Na, na, ja, ich denke, na, na, na. Ja, aber der Song, der hat natürlich schon alles. Ne? Also er hat einen Rhythmus einfach, er hat diesen Reggae-Gitarren, er hat dann, man klatscht mit und man kann dann aber auch noch mitgrölen. Na, 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 also das kriegt ja jeder hin in der ganzen Welt. Ne? Na, 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 na.
Ja, die meisten anderen Sachen sind halt eher auf entweder mitsingen oder klatschen. Ich meine, da muss man dem Publikum, also dem, Entschuldigung, einfacheren Publikum auch schon ein bisschen was, ein bisschen was zutrauen.
Ja.
So, wenn die halt irgendwie beides gleichzeitig machen sollen. Ja, du wolltest überleiten, bitte leite über.
Ich leite über, ja. Wir hatten jetzt, wen hatten wir jetzt alles? Wir hatten Grauzone, wir hatten Sam Fox, wir hatten Daxis Midnight Runners und wir hatten Opus. Und Alex, du hast noch einen weiteren Song. genau, der also wir, jetzt ein One-Hit-Wonder wurde in den 80er Jahren. Welcher ist das? Nein, halt. Nein, nicht was? Welcher ist das? Sag's bitte nicht.
Richtig, sage ich natürlich nicht. Nein. Also erstmal, ich hätte noch einen Joker gehabt, denn wir haben jetzt durch die Überschneidung doch nur 5, aber das soll auch, glaube ich, okay sein. Ich hätte noch als Alternative gehabt, I Just Died in Your Arms Tonight.
Cutting Crow.
Richtig, der ich ist glaub, mir auch
die
erst.
Die Maxi-Single, die habe ich tatsächlich. Ja.
Ach, krass. Ja. Das ist dir nicht, war dir jetzt nicht zu seicht? Nee.
Ja, das ist ja natürlich schon so ein bisschen rockiger gewesen und
tja. Eigentlich so der Ursprung aller Nickelback-Balladen.
So. Ist das so?
Nein.
Nein? Die Mutter aller Nickelback-Balladen.
nein, eigentlich auch ein schwer okayer Song, kann man nichts gegen sagen. Aber ich habe tatsächlich bin ich erst neulich wieder auf das, was jetzt kommt, gestoßen. Ich lief es einfach im Radio, oder? Ja, ich weiß
aber
es nicht
sag
genau.
Nix, und, bitte. Du.
Nee, und dann auch erst die Sachen dahinter bekommen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch den Bandnamen zensieren muss. Ha. 24. April 1954 in London geboren. Eigentlich Raymond Ian Burns. Ist ein britischer Sänger, Gitarrist, Bassist, Texter und Komponist.
Gewesen.
Hast du schon Nein?
Gewesen, oder?
Nein.
Nein?
Nein.
Was?
Was hättest du gedacht jetzt gerade?
Dead or Alive, oder? Nein, nicht?
Nein.
Bitte weiter.
Burns spielte zunächst in diversen Bands, zum Beispiel bei Johnny Moppet. 1976 stieß er als Bassist zur Punkrock-Band, weiß ich nicht, ich sag's erstmal nicht, die von Brian James gegründet wurde. Auf der Busfahrt zum Mont de Marsan, mein Französisch ist der Wahnsinn, Punk-Festival in Südfrankreich, wurde er von Sean Tyler mit dem Pseudonym versehen. Der Name blieb. Und so weiter und so weiter.
Die Spannung, die steigt auf jeden Fall bei mir. Und,
parallel, soll ich mal den Namen der Band? Also,
es geht um ihn solo. Morrissey ist es, nein. Er ist
nein. Jünger. Nach einer kurzen Auflösung der Band und eigenen Projekten kam wieder zusammen. Schrieb das Groß der Lieder für das Album Machine Gun Etikett, das als Klassiker des melodiösen Punkrocks gilt.
Billy Idol. Nein.
Nein. Leider auch nein. Wobei seine Vorliebe für Psychedelia der frühen Pink Floyd und Syd Barrett und Jimi Hendrix offensichtlich wurde. Parallel zu startete seine Solo-Karriere. Und das finde ich jetzt hochinteressant, da er Lieder geschrieben hatte, die Gruppe als zu poplastig ansah. Die Gruppe, ich löse es mal auf, hieß The Damned.
Captain Sensible.
Boah!
Ja.
Jawohl.
Ja, ja.
Geht doch.
Und der Song, das kann ja nur What sein.
What?
Ja.
Ganz genau.
Okay.
W-O-T, wie könnte man schöner schreiben?
Okay, ja, da wäre ich niemals drauf gekommen, wirklich nicht. Also beim
Aber du
Namen
weißt, dass Captain Sensible bei
ja,
The Damned
natürlich.
Spielt.
The Damned, ja, klar, die kenne ich schon. Ja. Und Captain Sensible auch. Und What, den Hit, den kenne ich auch. Und da gab es auch eine wunderbare oder nicht so wunderbare Coverversion von Willem hieß er, glaube ich.
Ja, richtig. Deutschsprachig, ne?
Ja, genau. Sag Willem, sag wat oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, was fasziniert sich an diesem Song? Oder fasziniert dich etwas an diesem Song?
Ich finde es cool, ich finde es halt gut, aber ich finde, also gerade das, was ich zuletzt vorgelesen habe, finde ich eigentlich am spannendsten irgendwie, dass wir hier den Gitarrist, oder Bassist? Bassist einer Punkrock-Band haben, der dann seiner Band sagt, lass mal doch mal sowas machen. Und die sagt, bist du bescheuert? Auf keinen Fall, das kannst du solo machen. Und dann macht er das halt solo und
es
geht damit
Hit, ja.
auf, ja, doch, ja, nee, guck mal, UK Platz 26 und bei uns Platz 4. Also gar nicht.
Na gut, immerhin.
Ja, tatsächlich die Debütsingle Happy Talk ging noch mehr ab in UK, aber ich finde, hier kennt man doch am ehesten eigentlich What und auch hier wieder, ja, ne, auch hier wieder dieser Wechselgesang. Say Captain,
say what.
Also,
ja.
Keine Ahnung, es ist so schön. Ja, ich könnte sagen,
was ist das für ein Song? Ist das ein Gute-Laune-Song oder ist das ein Mitklatsch-Song oder ist das irgendwie ein Schäm-Song, Fremdscham-Song? Nein. Eigentlich.
Es hat halt auch wieder diese typischen, also hier finde ich, ist schon schön zu hören, dass irgendwie doch ein Bassist am Werk ist. Es hat halt diese schönen 80er, punchy Basslinien irgendwie auch. Also so ein bisschen vom Feeling und vom Tempo, so dieses Another One Bites the Dust-Ding irgendwie, ja. So, was halt irgendwie so ganz was dann aber halt, was direkt grooved. Aber auch dieses, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, Rapper's Delight, kennst du ja, ne?
Ja, genau, ja.
Und da ist so ein Gitarrenstrumming drin, das ist ja Nile Rodgers auch, wenn ich nicht irre, das sich bis heute unheimlich oft in Sachen, in so funky angetouchten Sachen wiederfindet. Und zwar ist dieses
Okay, ja.
Also ich keine Ahnung, ich habe es bisher noch nicht weiter zurückführen können als auf Rapper's Delight, was ja tatsächlich von 79, glaube ich, ist. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen drin. Also es sind irgendwie ganz klar so so ein paar Hit-Faktoren drin einfach. Also es hat nicht den Sound der 80er revolutioniert oder sonst irgendwas.
Wie ist das eigentlich mit dem Gesang? Du sagtest ja gerade eben, dass Captain Sensible eigentlich Bassist ist und jetzt hat er selbst gesungen und der geht doch eigentlich so auch in Richtung Rap, oder?
Genau, was er selbst macht, soll so ein bisschen rapmäßig sein. Man hat eben auch diese Frauengesänge, die ihm antworten, dieses Captain What übernehmen. Ich glaube, man muss es einfach mal gehört haben, um nochmal kurz reinzukommen.
Das sollten wir mal machen, genau. Wir hören einfach mal rein. Captain Sensible What? Das war Captain Sensible mit What bei uns in der Spotify-Playlist. Und Alex, du hast gerade eben noch eine Sache aufgedeckt. Wer hat den Song gecovert?
Ja, Willem hatten wir ja schon, ja, ne? Genau. Ehemals Rentnerband. Ansonsten haben wir noch Otto, der ihn ebenfalls unter dem
Otto
Titel
Walkes,
What gecovert hat. Es bietet sich ja einfach an. Also ich finde, schon die ganze Schreibweise ist ja, keine Ahnung, es ist so eine komplette Humorebene irgendwie von einem Punkmusiker sowas zu machen, dann groovt es halt irgendwie wie Sau, dann macht er halt so ein bisschen auf lustig rappen und so. Das,
ja, genau.
Das zeigt für mich auch wieder, was für eine eigentlich angenehme Zeit die 80er, also angenehm offene Zeit die 80er auch waren. So, ich weiß nicht, ob sich in den 70ern die Punkbands sowas hätten trauen können. So.
Ja gut, das haben sie natürlich auch nicht, er muss es ja solo machen, also insofern.
Aber er durfte bleiben.
Er durfte immerhin in der Band bleiben, sehr schön, ja.
Ja, hör mal, also ich finde, das hat gerade in dieser spielerischen Form doch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitraten. Vielleicht sollten wir ja nur noch Quizfolgen machen.
Genau. Ja, und wenn ihr andere One-Hit-Wonder der 80er Jahre noch in petto habt, das Internet ist natürlich voll davon, aber trotzdem, wenn ihr sagt so, nein, warum habt ihr nicht über die Pet Shop Boys gesprochen, dann schreibt das nochmal in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook sind wir zu finden bei Boys of Summer Podcast. Und Alex, was sollen die Zuhörer noch alles machen? Sie sollen uns Geld geben.
Wie ich schon gesagt habe, die sollen mir bitte schreiben, was an Eisbär das Lebensgefühl der 80er Jahre ausdrückt. Es ist mir
bitte,
ein Rätsel.
Also an die Älteren ist das gerichtet. Oder vielleicht auch an die Jüngeren, die das auch nachempfinden können.
Ich muss mir mal diese Captain Sensible-Bilder zumachen, während ich rede, sonst muss ich nämlich die ganze Zeit lachen. Wir hören uns wieder in
zwei Wochen.
Bleibt uns treu. Der Podcast läuft wirklich schön an, kann man, glaube ich, immer sagen. Wir waren mal für einen Tag bei Apple Music auf Platz 1 in der Kategorie Musikgeschichte in der Schweiz bei unseren Freunden von Grauzone.
Vielen Dank.
Aber auch sonst, wir werden gehört, das freut uns sehr. Wir möchten gerne noch mehr von euch hören und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt und schaltet in 2 Wochen wieder ein, denn wir sind ja lineares Fernsehen und drum schalten wir ja ein, genau.
Hört rein, in 2 Wochen, da sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge im Boys of Summer Podcast mit den 80ern. Bis dahin.
Bis dahin.